Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr uns jetzt gerade bei YouTube verfolgt, dann herzlich willkommen. Aber auch natürlich allen Hörern, die beim Podcast eingeschaltet haben. Zu meiner Linken ist der geschätzte David Müller. Erstmal David, vielen Dank, dass du letzte Woche zusammen mit dem Fabi übernommen hast. Wunderbar.
Sehr gerne, kein Problem, aber es freut mich natürlich auch, dass du mal wieder an meiner Seite stehst. Mal wieder. Klingt so, als ob das jetzt schon Wochen her wäre.
Natürlich für mich diese Woche eigentlich eine Folge, wo ich sage, da hätte ich gerne drauf verzichtet. Hätte ich vielleicht mal noch so ein bisschen verlängern können, meine Abwesenheit. Nein, natürlich nicht. Wir müssen natürlich über das vergangene Spiel sprechen und auch ein bisschen eine Aussicht geben, was jetzt als nächstes kommt. Erstmal möchte ich sagen, alles Liebe und Gute an dieser Stelle an Michael Preetz. Da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht drüber oder gar nicht drüber sprechen können. Er hatte sich ja beim Skifahren schwer verletzt. Hoffentlich auch wieder auf dem Weg der Besserung und möchte da an dieser Stelle natürlich nochmal Genesungswünsche von unserer Seite schicken. Lieber Michael, alles Gute. Ja, wir müssen so ein bisschen aufarbeiten, was am Wochenende passiert ist, lieber David. Ich finde es schwierig, jetzt irgendwie den richtigen Einstieg zu finden. Vorab erstmal, was sind deine Gefühle nach dieser krachenden Niederlage gegen Wiesbaden am Wochenende?
Also sagen wir mal so, es war schon überraschend, dass es eine Niederlage wird. Es ist jetzt nicht so überraschend. Ne? Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ne? Wiesbaden, das Team der Stunde, die Offensive, haben wir ja auch in diesem Spiel wieder gesehen. Brutal stark. Haben sie gegen den MSV sehr auch gezeigt. Insofern, dass das Ergebnis so kommt, ist keine Überraschung. Dass es natürlich hinten raus dann ziemlich auch noch verrutscht ist, ergebnistechnisch, ist extrem ärgerlich. Und dass man auch nie so richtig den Fuß in dieses Spiel bekommen hat. Ne? Ich meine, da kam dann zwischendurch nach einer fürchterlichen ersten Halbzeit dann dieses eine Tor von Krüger, übrigens ein sehr schönes Tor, aber die Vorbereitung von Lobinger richtig stark. Und dass du im Prinzip dann 30, 40 Sekunden später vom Anpfiff weg dann gleich wieder das vierte Ding kriegst und die Aufholjagd dann schon wieder vorbei war, das ist natürlich eine Geschichte, ja, die absolut bitter war. Und apropos bitter, wenn wir ja auch noch mal dazu kommen. Und im Prinzip das, was alle auch im Nachhinein gesagt haben, Ali Hahn, Dietmar Hirsch, Abstände viel zu groß. Ne? Hier steht auf meinem Pulli steht hier Mut zur Lücke drauf. Das hat einen anderen Hintergrund. Das hat jetzt nicht mit dem MSV zu tun. Und eigentlich sollte man in dem Falle, sollten sie nicht Mut zur Lücke haben, sondern die Lücken sollten eher zu sein. Aber die waren sperrangelweit offen in der Abwehr insbesondere.
Ja, 1-6. Fatih Kaya wird mit seinen Saisontoren 6-9 direkt mal kurz zum MSV-Schreck. 4 Tore, das ist schon eine Hausnummer. Also direkt auch mal in die Kicker-Elf der Woche in der dritten Liga gewählt worden.
Das wäre eine Überraschung.
Wer hätte das gedacht? Und diese Niederlage ist die zweithöchste der MSV-Drittliga-Geschichte. Also es gibt noch eine höhere Niederlage in der Saison 21-22. Haben wir mal zu Hause 0-6 verloren. Das ist wirklich eine Zäsur gewesen damals. Ich weiß sogar, dass einige Bekannte von mir schon zur Hälfte gegangen sind, weil sie sagten, das wird hier eh nichts mehr. Und sie sollten tatsächlich dann auch recht behalten. Dann haben wir auch noch hinter diesem Spiel, das wir jetzt am Wochenende gesehen haben, mit Platz 3 hatten wir wieder ein Heimspiel gegen Dortmund 2. Generell muss man sagen, in dieser Zeit, in den 21-22er Saisons, in dieser ganzen Spanne haben wir viele Heimspiele mal sehr krachend verloren. Das sprach auch sehr für die Stimmung im und rund um den Verein, muss man sagen. Ziemlich symptomatisch, würde ich sagen, dass wir da auch gegen Dortmund zweimal 0-5 verloren haben. Und ebenso verloren wir mal gegen Magdeburg 0-5 in der Saison 21-22. Platz 5 der Negativtabelle belegt ein Auswärtsspiel bei Kaiserslautern in der Saison 21-22. Das war ein 5-1. Also da sind schon einige Kracher dabei gewesen, aber dieses Spiel jetzt gegen Wiesbaden, ich muss dazu sagen, wir waren ja beide nicht live vor Ort. Ich habe das Spiel mit Freunden geguckt war Samstagvormittag, ich habe einen Freund besucht und die Stimmung war erst super. Ne? Man läutet den Tag irgendwie ein zusammen, guckt Fußball und danach geht man noch so ein bisschen auf die Piste. Ja, und dann in der dritten Minute schon dieses Tor. Ich fand's super eigenartig. Selten so ein Tor gesehen, das 1:0 durch Fatih Kaya. Wie hast du es gesehen? Der war ja quasi auf der Linie, der musste ja nur noch irgendwie so einschieben. Wie war das für dich? Ich fand, das war ein Tor, wie ich es selten gesehen habe. Wer war da für dich in der Verantwortung?
Oh, ich würde es vielleicht gar nicht so sehr auf einen Spieler jetzt abladen. Wenn man es mal auf alle Tore verteilt, waren alle irgendwie mit drin. Und quasi mit jedem Tor wurden die fragenden Gesichter immer größer. Also du hast auch gemerkt, ich glaube beim zweiten war das dann, wo Ali Hahn dann auf Can Çoskun guckte und so Handbewegungen machte. Ich glaube beim vierten war das dann Tobi Fleckstein. So dachte, Leute, wo sind wir hier? Vielleicht, ich würde mal das zweite Tor gleich mal mit reinnehmen, weil da habe ich mal ein bisschen genauer drauf geguckt und das war für mich symbolisch für dieses Spiel. Das war ja eine Flanke von Niklas May, wo dann Floto vollkommen frei zum Kopfball steht. Ich glaube, zwei Duisburger wollen auf May raufgehen, machen das aber auch nicht so richtig. Und du hast im Strafraum eine 5-3-Situation. Also 5 Duisburger gegen 3 Wiesbadener. Und dass sich da Floto so absetzen kann und dass dann aber auch keiner mit ihm mitgeht und er da frei einnicken kann. Also ich fand insbesondere das zweite Tor für die gesamte Abwehrleistung, die man auch dann ja weiterhin im Spiel gesehen hat, fand ich dieses Tor unfassbar symbolisch.
Mhm. Fand ich auch, weil es einfach so aussah, als wäre er komplett allein auf weiter Flur und danach wirklich auch diese Gesichter, ja, diese
Abseits. Nein, also war kein Abseits, aber man hatte so den Eindruck, alle bleiben irgendwie stehen und denken irgendwie,
gucken sich danach auch so an. Es wirkte einfach viel ungeordnet. Wir haben gestartet mit einem 4-2-3-1, so ist richtig, und sind sehr stark draufgegangen. Und ich habe das Gefühl gehabt, man wollte nach diesem berauschenden Sieg, haben wir ja auch persönlich noch nicht drüber gesprochen, nach dieser wirklichen Energieleistung, nach dieser Leistung des Willens zu Hause gegen Ferl, haben wir versucht, auch auswärts dieses Gesicht, glaube ich, zu zeigen. Also ich glaube, die Idee dahinter war, auch drauf zu gehen und vielleicht sich auch ein Stück weit weiterzuentwickeln, so ein bisschen rauszukommen aus dem Schneckenhaus. Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen abwertend Schneckenhaus. Das, was uns ja eigentlich stark gemacht hat in den Spielen und da uns hingebracht hat, wo wir aktuell sind, meiner Meinung nach, ist ja dieses aus der Tiefe verteidigen, im Kollektiv draufgehen und den Gegner das Spiel machen lassen. Wir hatten jetzt ja häufig dann Passagen, wo ich das Gefühl hatte, wir wollen es selbst. Das sehe ich gerne. Aber dann schaltet Wiesbaden super schnell um. Eine der konterstärksten Mannschaften, ja, haben jetzt gerade in der Rückrunde gezeigt, wie sie Konter spielen können. Und da hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen bei uns auf dem Zettel fehlte, diese Umschaltmomente. Man muss dazu sagen, du hast es auch ganz am Anfang ja schon mal kurz angesprochen, Bitter ist in der 9. Minute schon vom Platz und wurde durch Niklas Jessen ersetzt. Aber daran kann man es nicht festmachen. Natürlich fehlt ja ein Führungsspieler. Aber auf der anderen Seite kann man es jetzt daran nicht festmachen. Es ging viel über die linke Seite. Und deswegen kann man jetzt nicht unbedingt sagen, da ist jetzt einer dran schuld. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, waren wir generell immer viel zu weit weg, wie du es auch gesagt hast. Wir haben uns in diese Rückwärtsumschaltbewegung nie richtig begeben. Das sah dann immer aus, als wären alle komplett überrascht darüber, wie die Wiesbadener in der Vorwärtsbewegung sich dann postieren würden. Und so sah man das ja dann auch teilweise, gerade bei diesem sehr symptomatischen Tor von Floto.
Da möchte ich vielleicht auch noch eine Sache hinzufügen, die mir auch extrem aufgefallen ist bei diesem Tor. Alle Blicke von den Duisburger Spielern, die da im Strafraum standen, gingen nur auf May. Haben alle auf den Ballführenden geguckt. Klar, dass du dann im Rückraum, dass du dann Floto nicht siehst. Klassischer Abwehrfehler, würde ich mal sagen. Wenn alle nur auf den Ballführenden gucken, dann siehst du natürlich nicht, was in deinem Rücken passiert.
Zur Pause haben wir dann umgestellt. Es gab dann zwischenzeitlich ein 3-4-1-2. Du hast es auch schon erwähnt. Krüger ist dann gekommen. Hat dann auch in der 46. Minute prompt nach einer Vorarbeit.
Saisontor.
Schön. Freut mich auch. Wichtig. Also so ein kleiner Lichtblick vielleicht in diesem Spiel noch mit dabei. Auch eine schöne Vorarbeit von Lex Tiger-Lobinger wieder, kann man nicht anders sagen. Der hat sich reingearbeitet, hat dann auch so ein bisschen allein auf weiter Flur da vorne gestanden. Mit Krüger habe ich dann gedacht, okay, 3-1. Da ist natürlich was möglich, gerade bei diesem MSV. Aber dann ja postwendend das 4:1 und damit komplett der Stecker gezogen. Und auch die Wechsel zur Hälfte. Es kam ja Jesse Tupenio, Leon Müller und eben Krüger. Und dafür rausgegangen sind dann Susek, Zazar und Bulic. Bulic übrigens, da habe ich gedacht, oh, jetzt nimmt der zwei, der, jetzt nimmt der, tauscht er die sechs komplett aus. Das ist ja ein Risiko, weil ich finde auch die Energie von Bulic, da hat mich gewundert, dass man so jemanden vom Platz nimmt. Zazar wirkte teilweise ein Stück weit überfordert, zumindest mit dem Spiel, das er aufziehen möchte. Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, bei Bulic habe ich das jetzt noch nicht so gesehen, warum muss der runter? Tatsächlich ist es da auch ein bisschen ernster, als man denken könnte. Es hieß erst nur Vorsichtsmaßnahme. Jetzt ist es so, dass wir da wohl vielleicht auch einen weiteren Patienten fürs Lazarett haben?
Das kann durchaus sein. Ne? Wie gesagt, wir haben ja auch schon über Josh Bitter gesprochen. Ihr wisst wahrscheinlich da draußen jetzt mittlerweile schon mehr als wir. Ich warte schon die ganze Zeit, dass mein Kollege Hermann Kiewitz mir eine Nachricht schreibt, weil heute ist ja bekanntlich auch Training. Und ich hatte gestern bereits nachgefragt, da gab es weder zu Bitter noch zu Bulic irgendwelche Informationen, weil die Untersuchungen da auch noch nicht so stattgefunden haben. Dementsprechend, Stand jetzt, kann ich leider noch nichts dazu sagen. Mir wurde nur mal so zugeraunt, ob es jetzt so stimmt, ist eine andere Sache. Aber mir wurde zugeraunt, dass es durchaus sein kann, dass es bei Bitter, was auch immer das bedeutet, gar nicht so schlimm aussieht, ist aber wiederum bei Bulic deutlich ernster aussehen könnte, ob es letztendlich so ist, ne?
Von welchem Körperteil sprechen wir da genau?
Das wurde nicht gesagt. Ich habe das jetzt nur mal so auf dem Flurfunk mal gehört. Also ich kann da jetzt keine konkrete Diagnose sagen und ob es stimmt. Ne, nochmal, lassen wir auch dahingestellt. Es könnte aber durchaus sein. So, und das wäre natürlich ja eine ganz blöde Kiste irgendwo. Gerade auch, weil sich diese Doppel-6, auch wenn sie da in dem Spiel nicht so gut funktioniert hat, sich ja trotzdem gut eingespielt hatte und man da eigentlich dachte, dieser Kern steht da jetzt. Ja, könnte sich durchaus wieder ändern, aber auf der anderen Seite sagen wir dann auch, haben wir genug Alternativen auf dieser Position, auch trotzdem gute Alternativen. Da müsste man jetzt halt, muss man noch abwarten, was letztendlich die Diagnosen dann final ergeben. Und mehr möchte ich dann aber auch nicht spekulieren, ehrlicherweise, weil
die Alternativen, die wir haben, sind klar, auch wie zum Beispiel Leon Müller, sicherlich Spieler, die auch nah an der Mannschaft sind, die auch eingewechselt werden. Aber ich glaube, die Wucht und die Energie eines Bulic, die lässt sich nicht so schnell ersetzen. Das wäre für mich genauso ähnlich wie bei Bitter. Das sind Korsettstangen dieser Mannschaft, die für mich, wenn sie wegbrechen, schon das ganze Mannschaftsgefüge ein Stück weit runterziehen. Und damit bewerte ich nicht den Ersatz der Mannschaft innerhalb der Mannschaft, Leon Müller oder Niklas Jessen, darum geht's nicht, die dann irgendwie klein zu reden, sondern dass man sagt, es ist ein anderes Gefüge, wenn wir einen Joshua Bitter hinten rechts haben und einen Rasim Bulic auf der 6, der ja auch gegen Ferl Kapitän war, ne, und da auch so ein bisschen die Marschrichtung vorgegeben hat. Das ist ja auch die Marschrichtung, die wir gerne als Duisburger sehen und die ich auch gerne sehe, dieses Draufgehen, diese Energie, wie er ja auch hier im Podcast sagt, er will sich nicht angucken, wenn ein Gegner hier ein schönes Spiel aufzieht. Aber ja, für mich schwierig, so jemanden dann zu ersetzen und wirklich vielleicht auch dann die Energie, die uns von der 6 kommt, so ein bisschen fehlt, weil wir hatten es ja auch mit ihm besprochen, es ist so ein bisschen der neue Rasim Bulic, seit Zazar da ist, der kann mehr nach vorne gehen, mehr Aktionen, auch mal starten, die so ein bisschen von der 6 weggehen. Und das fände ich schon einen großen Einschnitt. Ebenso aber bei Bitter. Also wir haben auch diese Niederlage, sag ich mal, sehr teuer bezahlt irgendwo.
Absolut. Und da kommen wir ja auch noch zum Trainer, ne?
Dazu kommen wir gleich auch noch. Ja. Nur mal kurz das Spiel so ein bisschen chronologisch nochmal dann zu Ende denken. Am Schluss haben wir dann nochmal umgestellt. 5-3-2. Ben Schlicke kam dann auch noch. Kam der beim 1-5 oder 1-6. Für mich war das dann schon so ein, also es tat richtig weh, muss ich erstmal dazu sagen. Es war ein wirklich schwerer Nachmittag, auch für uns alle, die wir geguckt haben. Aber dass dann Ben Schlicke kam, klar, da war die Messe dann sowieso gelesen und dann wollte man einen größeren Schaden noch irgendwie abwenden. Wir hatten ja dadurch jetzt erstmal uns auch die gute Ausgangsposition bei der Tordifferenz, bei den Mannschaften, die da oben stehen, so ein bisschen versaut. Jetzt sind wir so in der Regionen, die Cottbus etc. auch irgendwie haben. Vorher hatten wir noch so ein kleines Polster gegenüber. Was mich jetzt so ein bisschen beschäftigt ist, woran hat es gelegen? Was sind für dich die Punkte, wo du sagst, warum haben wir jetzt gegen Ulm und auch gegen Wiesbaden, vom Ergebnis her völlig verschieden, aber trotzdem so ein bisschen dieses andere MSV-Gesicht gesehen, wo ich finde, da gibt's schon Parallelen. Wie siehst du das?
Es scheint so, als ob, und wir haben das in dieser Saison ja auch schon öfters gesprochen, dass dieser Unterschied zwischen Heim und Auswärts doch sehr viel größer ist, wie man es vermutet hätte. Dietmar Hirsch hat ja im Anschluss auch auf der PK gesagt, dass er versucht hat, im Vorfeld des Spiels eine Heimspielatmosphäre zu erzeugen. Es waren ja auch über 3000 MSV-Fans da. Also, ne, er hat dann gesagt, es ist halt nur anderer Rasen, andere Kabinen, aber ansonsten schaut euch die Crowd an. Hat leider nicht so gut funktioniert, das über diesen Weg in die Mannschaft zu bekommen. Das ist natürlich, wie gesagt, wir haben immer gelobt, die Heimstärke, und auch wenn es auswärts mal nicht so gut lief und darauf trommeln die ja jetzt alle auch wieder, ne, du hast jetzt zwei Heimspiele in Folge, da wieder das Blatt wenden zu können. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie das schaffen. Allerdings, und ich glaube, da ist dieses 6:1 dann vielleicht jetzt auch eine Warnung, dass im Verein insofern ein Umdenken stattfindet. Okay, nur mit unserer extremen Heimstärke, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr, wenn du auch guckst, auch Stuttgart, die erste Halbzeit war ja auch nicht gut. Ne? In der zweiten hat es dann alles überragt, auch mit den Toren und so weiter. Aber auch da hast du eher gesagt, Insofern muss man halt diese Balance da einfach hinkriegen zwischen Heim und Auswärts, so dass die Unterschiede da nicht so riesig werden. Du hast mit dem besten Auswärtssupport in dieser Liga. Und es ist ja auch,
ich sag mal, noch für mal, euch,
muss ja nochmal dazu, ja, entschuldige, dass ich dich unternehme. Alles da gut. Muss man nochmal dazu sagen, vielen lieben Dank an die Ultras, an das, was auch jedes Mal mitkommt, auch über die Ultras hinaus, die Leute, die alles fahren. Muss man einfach mal sagen, Hut ab, vielen Dank für diesen Support. Ich fühle mich da jedes Mal als Duisburger total gut repräsentiert, auch wenn ich nicht dabei bin. Das ist wunderbar. So möchte ich das sehen von meiner Mannschaft. Und da kann man einfach nicht genug loben und danken, was für ein geiler Support das immer wieder auswärts ist. Und ich bin seltenst wirklich auch mit da von der Partie, mal privat, muss ich dazu sagen. Umso mehr Chapeau und vielen Dank für jeden, der da jeden Kilometer auf sich nimmt, ob Ultra oder nicht. Vielen lieben Dank dafür. Entschuldige bitte.
Für mich kommt es da vielleicht auch nochmal, wenn man es auch nochmal aufs Spielerische sieht, jetzt auf zwei Sachen an. Das erste ist, du darfst die erste Halbzeit nicht mehr so krass verschlafen. Wenn du in diesem Jahr guckst, Regensburg war die erste Halbzeit okay. Jetzt kann man sagen, Verl haben sie 3:1 geführt. Aber nach dem schnellen Ausgleich hätte das Spiel auch kippen können, wenn man sich die Chancen anguckt. Da hatten sie Glück, dass sie brutal effizient waren. Ansonsten waren in fast allen Spielen in diesem Jahr vor allem die ersten Halbzeiten richtig schlecht. So, und da musst du auf jeden Fall rangehen, dass du gleich sofort da bist, weil in der zweiten Halbzeit kannst du immer irgendwas regeln, das kriegen sie super gut hin, wenn sie ins Spiel kommen, aber da musst du von Anfang an ein bisschen wacher sein. Und, wie gesagt, auswärts, du fühlst es auch bei Ali Hahn und so, niemand möchte auch diesen grandiosen Auswärtssupport, niemand möchte da enttäuschen. Aber vielleicht geht dann der Druck dann doch so ein bisschen weg, wie wenn du zu Hause spielen würdest. Das ist vielleicht auch einfach ein menschlicher Faktor, weißt du, wo du einfach sagst, weißt du, hier brennt der Baum, wir haben über Fair geredet, 18:45 sind die Fans schon im Stadion, begrüßen dich lautstark beim Aufwärmen. Das hast du auswärts nun mal nicht. Dazu Wiesbaden, ich will niemandem zu nahe treten, aber Wiesbaden, Stadion, regnerisch, Samstagmittag, weißt du, gegen Fair spielst du Sonntagabend, Topspiel, Flutlicht und dann, ne? Und dann Woche später geht's halt nach Wiesbaden und so denkst du so, fühle mich nicht so wohl. Ja klar, große Crowd ist trotzdem mit dabei, aber gucken ja immerhin dann trotzdem nicht so 20.000 persönlich zu. Insofern ist das vielleicht auch einfach ein menschlicher Faktor im Kopf, den du einfach so ein bisschen umdrehen musst und wo halt es genau drauf ankommt, dass dann diese Führungsspieler dann ganz klar sagen, Leute, es nochmal, wir können nicht von unserer guten Heimspielserie nur profitieren, sondern auswärts müssen wir jetzt auch mal ein bisschen Druck machen. Aber es ist alles sehr, leicht gesagt am Ende des Tages.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Wir haben ja vorhin einmal auch schon auf die größten Niederlagen der Drittliga-Geschichte beim MSV geschaut. Und ich hatte ja da schon mal so festgestellt, es waren viele Niederlagen, die in den letzten drei, vier, fünf Jahren so zurückliegen. Ne? Nach dem verpatzten Aufstieg in dem Corona-Jahr, in dem ersten Corona-Jahr muss man dazu sagen, ist es dann ja ziemlich bergab gegangen. Und da hatten wir das so ein bisschen umgekehrt, hatte ich das Gefühl. Da hatten wir dann Angst vor der eigenen Courage zu Hause. Wenn du mal auf die Ergebnisse schaust, da sind viele fette Heimniederlagen dabei. Und jetzt ist es so ein bisschen eher auswärts. Wobei ich das jetzt natürlich nicht 1:1 spiegeln kann, insofern, als dass jetzt keiner irgendwie vor den Fans oder vor Ärger oder sonst was Angst haben muss, weil die Stimmung ja super positiv ist. Aber so richtig habe ich noch nicht verstanden, warum der MSV immer mehr ein Heim- und ein Auswärtsgesicht entwickelt. Wir sind Dritter in der Heimtabelle oder Zweiter?
Zweiter.
Zweiter in der Heimtabelle.
Und wir haben noch zwei Spiele weniger als Energie Cottbus, die auf Platz 1 stehen, muss man ja auch dazu sagen.
Und wir sind Achter in der Auswärtstabelle?
Genau.
Ist natürlich jetzt noch Meckern auf hohem Niveau, zeigt aber natürlich, dass da eine Diskrepanz ist.
Ich sag dir vielleicht mal ein anderes Beispiel, mal ein bisschen off-topic, was ich festgestellt habe. Alemannia Aachen ist zu Hause Tabellenletzter und auswärts auf Platz 2.
Auswärts auf Platz 2?
Muss ich mal reinziehen, ne?
Ja. Insgesamt?
Ja.
Nein.
Doch.
Gut, wenn sie zu Hause...
Also,
siehst du, ja, Wahnsinn.
Siehst du die extrem?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Stimmt, das ist mal eine krasse Statistik. Wow, okay. Aber so ein bisschen ging es in die Richtung tatsächlich, wenn man es jetzt, man kann es nicht ganz vergleichen, aber so ein bisschen geht's in die Richtung. Ne? Zu Hause, Angst davor, vor den eigenen Fans das Gesicht zu verlieren. Zu Hause, auswärts nicht mit demselben Druck. Mag eine Möglichkeit sein. Auf der anderen Seite sehe ich auch noch den Unterschied, dass wir auch so ein bisschen das befeuern, was jetzt gerade beim MSV passiert, aus meiner Meinung. Insofern, als dass wir natürlich, reden über den Aufstieg, Hirsch redet über den Aufstieg, die Spieler, die geholt wurden, zeigen eine gewisse Richtung und natürlich alles rund um den Verein ist quasi so ein bisschen in dieser Stimmung, es muss wuppen, wenn nicht diese Saison, dann nächste, aber jetzt ist es so ein bisschen greifbar. Ich meine, guck mal auf die Tabelle, jetzt nicht davon zu reden.
Trotzdem Tabellendritter nach einem.
Eben. Da jetzt davon zu reden, nee, wir wollen halt nur XY werden, dann glaube ich nicht, dass man diese Verpflichtungen tätigt. Aber was das natürlich auch befeuert, ist, dass man auch als Mannschaft mehr möchte. Und dass man hingeht und sagt, wir müssen jetzt auch ein bisschen mehr das Spiel machen. Wir wollen, genauso wie wir Ferl überfallen haben, ich möchte dazu auch mal sagen, ich fand die Mannschaft von Ferl, das war das Spielstärkste, was ich seit Ewigkeiten bei uns in der Arena gesehen habe. Und rein spielerisch waren die uns überlegen. Die haben ja auch selbst beim 4:1 dann noch den Ball zirkulieren lassen. Klasse, muss man einfach sagen. Aber wir sind mit unserer Wucht und unserer Willenspower, allen voran Rasim Bulic, da drüber weggerollt. Und dann gehen auch noch solche Dinger wie von Susek rein an seinem Geburtstag. Ne? Das passte alles. Da ist der Spielverlauf sehr auf unserer Seite gewesen. Aber im Prinzip hat uns auch eine Mannschaft wie Fair meiner Meinung nach gezeigt, wie spitzen Ballbesitzfußball geht. Und da sind wir halt so ein bisschen, ja, jetzt gerade auch gegen Ulm fand ich und auch gegen Wiesbaden davon abgekommen, dass man sich auf seine Tugenden verlässt. Also dieses tiefe Verteidigen, im Kollektiv wegputzen und dann auf die Chancen zu lauern und dann über die Stärken, über die Flügel schnell zu kommen. Das ist uns irgendwie gegen Ulm und auch jetzt gegen Wiesbaden so ein bisschen abhanden gekommen. Wir sind wieder früh draufgelaufen, aber haben uns dann von den Wiesbadenern, die das haben kommen sehen, den Schneidablauf abkaufen lassen. Und da muss man wirklich sagen, frage ich mich, ist das ganze Umfeld und das, was die Erwartungshaltung angeht, schon dahingehend so ein bisschen mehr in die Richtung, wir müssen auch mehr der Aufstiegsaspirant sein, der wir tabellarisch sind und dementsprechend auch anders auftreten teilweise. Und ja, vielleicht ist so ein bisschen der Take, das Schönspiel, das müssen wir in der Sommerpause dann feilen. Jetzt vielleicht einfach weiter nicht in Schönheit sterben. Das ist nämlich das, was ich beim MSV auch jetzt seit langem sehe. Wir sterben eigentlich nicht in Schönheit, sondern rumpeln dann teilweise in den Sieg rein. Und das war das, was uns zu den früheren Trainern und Spielzielen unterscheidet, wo wir häufig in Schönheit gestorben sind und der Drittliga-Fußball uns einen reingekloppt hat. Aber wir sollten dabei bleiben. Wir müssen irgendwo, dass ich jetzt hier für Rumpelfußball plädiere, ist jetzt natürlich nicht das, aber du verstehst, was ich meine, mehr wieder auf die Tugenden zurückgehen, die auf jeden Fall funktionieren. Ferl war da ein Ausreißer, würde ich sagen, der in den meisten Fällen bei dem, was wir da im Moment spielen, nicht gut geht.
Ja, kleines Gegenargument dazu. Ich schaue ja auch viel immer in die Kommentarspalten, also nicht nur bei uns, sondern auch, was ihr möglicherweise so unter den MSV-Posts so diskutiert und schreibt. Und da habe ich doch sehr häufig gelesen, insbesondere nach dieser Niederlage, natürlich muss man auch immer Kommentare, Emotionen und so weiter, das muss man auch immer, ne, richtig einordnen können und in Klammern setzen. Aber ich habe ehrlicherweise umgekehrt häufig jetzt da den Vorwurf gelesen nach dieser Niederlage, dass dieser Fußball, für den du so plädierst, dass er das für viele zu wenig ist, beziehungsweise viele schreiben, es ist zu ausrechenbar. Also gerade die langen Bälle immer auf Lobinger und so weiter, da befürchten eher viele, dass das viel zu eindimensional ist. Und da habe ich auch schon die ein oder andere Kritik an Dietmar Hirsch gesehen, wo viele Leute halt sagen, und es sind mittlerweile auch nicht mehr einzelne Kommentare, wo man sagt, ja, ne, sondern ist schon mittlerweile auch eine gewisse Anzahl, die das so finden, die da eben dir nämlich nicht zustimmen und sagen, ey, wir müssen das weiter so durchrumpeln, ihr versteht, wie ich es meine, sondern dass viele da eher sagen, das ist viel, viel zu einfach auszurechnen. Und da muss eine spielerische Weiterentwicklung stattfinden. Also das ist so, und da hat man auch so den Eindruck, da treffen auch gerade zwei Welten aufeinander. So die einen, die das sagen, die anderen, die das sagen. Die einen, die sagen, ey, ist doch noch alles gut. Die anderen, die aber sagen, ey, das ist eine große Chance für uns, hier durchzumarschieren. Und jetzt auswärts sind die Auftritte in diesem Jahr nicht so gut. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass auch so in der Fanschar, könnt ihr ja auch gerne mal bei uns kommentieren, wie ihr das wahrnehmt, dass da mittlerweile auch zwei Welten aufeinandertreffen, die man immer in der Saison schon hatte, aber jetzt wird es so langsam ein bisschen extremer.
War es beim MSV immer die Pole, die den Trainer im Rücken stärken und auf der anderen Seite, die eher kritisch sind. Und ich schwanke da auch so ein bisschen. Also ich bin da so ein bisschen der Wandler zwischen den Polen und muss sagen, ich finde genau, dass diese Diskussion jetzt gerade ein bisschen Gift ist. Ich bin absolut für spielerische Weiterentwicklung, aber genau das ist ja das, was ich sage. Es ist ja genau das, dieser Ruf nach jetziger spielerischer Weiterentwicklung verwässert oder vergiftet so ein bisschen unsere Tugenden. Ich kann diesen Wunsch verstehen, ich wünsche mir das auch, gerade weil der Drittliga-Fußball, wenn wir jetzt auf die zweite Liga schielen, ja eine große Diskrepanz aufweist zur zweiten Liga. Also, na klar, wichtig ist ein Teamgeist, ein Zusammenhaltsgefühl. Da kann man auch mal ein Jahr dann auch in der zweiten Liga bestehen. Aber man muss natürlich eine spielerische Weiterentwicklung betreiben. Die Frage ist nur, wie viel Weiterentwicklung kriegst du dann pro Woche hin? Wir haben natürlich auch jetzt anderes Spielmaterial, das diese Forderung auch weiter befeuert. Ein Sazar, wenn der Bälle schlägt, das ist so eine hohe Qualität. Lobinger, brauchen wir ja gar nicht drüber zu sprechen, wie der Bälle erläuft, wie wichtig der auch in unserem Spiel nach vorne ist, das muss ich niemandem erklären. Das weckt natürlich auch die Lust darauf, attraktiveren Fußball zu spielen. Ich möchte damit gar nicht sagen, dass ich unseren Fußball immer unansehnlich finde.
Gottes Willen.
Ich liebe ja diesen Energiefußball. Ich fand das gegen Ferl obergeil. Ne? Also wie gesagt, natürlich will ich da nicht mit den Fernern oder so tauschen, die da in Schönheit sterben. So, ne? Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt, wie viel der Tugenden muss jetzt umgeworfen oder wie viel muss jetzt Weiterentwicklung geschehen, auf Teufel komm raus, um dann auf der anderen Seite, wenn man jetzt viel über den Haufen wirft und sagt, wir machen jetzt nochmal viel anders, ist das für mich irgendwo etwas, wo ich sage, da bewegt man sich ja dann auf Terrain, wo man nicht weiß, wo man mit endet. Das tun wir sowieso nicht, aber ich finde, es sind ja immer wieder auch Facetten im Spiel von Höhner und Hirsch, die überraschen, auch die gegnerischen Trainer überraschen und die dann sich relativ schnell abnutzen. Das war ja auch zum Beispiel diese Tocbenio und Lobinger Geschichte. Ball wird lang gespielt und geht dann auf Tocbenio, der abtropfen lässt, oder Lobinger, der dann Tocbenio als Ballverteiler sucht. Das haben wir jetzt ja auch zuletzt dann nicht mehr so häufig gesehen. Und jetzt gerade in der Aufstellung, die wir zuletzt hatten gegen Wiesbaden, habe ich meinen Jungs vor dem Spiel gesagt, so hätte ich bei FIFA aufgestellt. Ne, mit Nost dann quasi auf der 10. Also das sind die formstärksten Spieler im Prinzip gewesen, die wir aufbieten konnten. Und trotzdem haben wir 1-6 verloren. Und ich kann dir halt wirklich nicht sagen, ob es daran liegt, dass man sagt, man will innerhalb der Mannschaft jetzt auch zu viel und will diese Entwicklung, diesen Schrei nach Weiterentwicklung auch irgendwie genügen. Oder aber, ja, ich kann es, wie gesagt, so richtig den Schlüssel dazu habe ich nicht. Ich sehe halt nur, ein Teil davon ist auch diese Diskussion ein bisschen.
Natürlich, zweifelsohne wollen wir mal einen Schritt noch weitergehen.
Gerne.
Behandeln wir mal die Thematik mit Dietmar Hirsch. Der ist ja nächste Woche gesperrt. Und das war ja so ein bisschen eine kleine Überraschung, auch die uns als Journalisten so ein bisschen überrascht hat. Kann ja auch mal, wir machen ja auch mal Fehler. Und du wusstest ja auch nichts davon. Ich kann ja mal, als ich dich gestern darauf angesprochen habe, es war ja tatsächlich so, als ich gestern in der Podcast-Vorbereitung steckte, habe ich die 4. gelbe Karte von Hirsch zur Kenntnis genommen. Ich habe das gestern früh gesehen. Allerdings hatte ich immer im Kopf, ne, bei Spielern ist es ja so, nach der 5. gelben Karte wirst du gesperrt. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es bei den Trainern schon nach der 4. einsetzt. Also es ist auch in der Bundesliga so. Und mein lieber Kollege Dirk, der hat mir das geschrieben, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich dazu mal schnell was schreiben sollte, dass ja Hirsch gesperrt ist, weil er war zwar im Stadion, er hat aber im Spiel die gelbe Karte selbst nicht wahrgenommen. Dementsprechend hat er im Anschluss auch nichts dazu gefragt, aber der MSV, auch Dietmar Hirsch, es haben alle dazu nichts gesagt. Es war überhaupt kein Thema. Ich habe mir auch im Anschluss die Pressekonferenz angeguckt. Also da wurde nicht drüber gesprochen. So, ich weiß nicht, ob der MSV da mit Absicht dann gesagt hat, mal gucken, wann die doofen Journalisten, das ist jetzt mein Sprech, das sagt nicht der MSV, um Gottes Willen, so ein bisschen gegambelt hat und gesagt hat, mal gucken, wann denen das mal auffällt oder so. Aber war schon eine crazy Situation, als dann gestern auf einmal alle Medienschaffende, die mit dem MSV zu tun haben, das dann auf einmal feststellten, Moment, was? Nächste Woche gesperrt.
Es ist also der Unterschied, statt fünf sind es nur 4 gelbe Karten. Dementsprechend wird die nicht an der Seitenlinie sitzen, sondern Marvin allein zu Hause, so ein bisschen.
Ja, mit Uwe Speidel dann sitzt.
Na klar, er sitzt natürlich, also nicht ganz allein zu Hause. Aber Marvin in charge auf jeden Fall. Ja. Das wird aufs Größte fallen.
Ändert, weiß ich jetzt nicht.
Didi ist natürlich schon, wenn man ihn beobachtet, an der Seitenlinie ganz anderer Typ als Marvin, der ja auch viel sitzt. Marvin springt auch mal auf und delegiert. Aber Marvin ist schon ein bisschen ruhiger. Didi steht ja grundsätzlich. Und wenn das Thermometer nicht unter bei minus 10 Grad ist, hat er immer nur Pulli an, wo ich mir denke, Junge, ich friere mir den Arsch ab, wenn ich dich nur sehe. Und Didi ja immer sehr impulsiv und gibt auch von außen einen sehr aktiven Impuls. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das irgendwo so ein bisschen fehlt.
Ja, möglicherweise. Aber ich kann mir auch vorstellen, ne, du hast eine gute Trainingswoche, dass die das insofern gut vorbereiten. Es gab ja letzte Saison in der Regionalliga ja auch schon diesen Fall, wo er, glaube ich, sogar eine Rotsperre hatte, wo es ja, glaube ich, eigentlich mal 2 Spiele waren, aber letztendlich hat er dann nur bei einem Spiel gefehlt. Das war ja so eine ganz komische Konstruktion da, wo ja auch mit dem Verband diskutiert wurde. Also insofern ist die Situation jetzt nicht komplett neu. Ich glaube, die werden das einfach gut vorbereiten und im Zweifel vielleicht sitzt Dietmar Hirsch. Ich bin eher gespannt, wo wird er sitzen? Also wo schaut er sich das Spiel an? Geht er auch wie Ali Hahn beim Fairspiel, geht er auch in die Kurve? Könnte ich mir gut vorstellen, ehrlicherweise. Wird er nicht machen, so. Aber
vielleicht setzt er sich auch zu uns auf die Pressetribüne. Was heißt zu uns? Ich muss dazu sagen, Grüße an der Stelle. Ich bin eingeladen worden, unter anderem von dem lieben Alex Elskamp. Ich werde auch mit dem lieben Michael mir das Ganze, von den Pottbolzern, werde ich mir das Ganze in der Loge angucken. Ich bin eingeladen worden, da freue ich mich schon sehr drauf, Freunde. Das wird super.
Ja, ja. Dann setzt sich die Hirsch eben
neben dir.
Dann,
ja. Genau, so.
Oh, es ist, also für mich ist es wesentlich spannender, mit Didi Hirsch zusammen Spiel zu gucken, als in der VIP-Loge zu sitzen. Nein, alles gut, ich gönn's dir, ja, hab Spaß. Von daher, nee, aber im Zweifel Dietmar Hirsch hörst du auch aus dem Oberrang. Also ich glaube, der hat auch ein kräftiges Organ. Insofern, ich glaube, ja, es wird was verändern, aber die werden das so gut vorbereiten. Und wie gesagt, auch Marvin Höhner, er ist nicht Dietmar Hirsch, aber ich glaube, der hat auch ein lautstarkes Organ, wenn er muss.
Kommen wir mal so kurz zu unserem nächsten Gegner. Am Samstag treffen wir dann auf die Schnüdel. Das schönste, schönste Spitzname im Profifußball. Gegen die Schnüdel haben wir eigentlich nur gute Erinnerungen. Die Gesamtbilanz steht bei 3-2-0. Und ja, trotz dieser 1-6 Niederlage jetzt am Wochenende könnten die Vorzeichen vor diesem Spiel nicht klarer sein. Dritter gegen 20. 43 gegen 10 Punkte, 12 Siege gegen 3 Siege, 5 Niederlagen gegen 20 Niederlagen. Sag mir doch mal, was erwartest du jetzt am Samstag? Auch mit dem Hintergrund, dass wir natürlich so ein bisschen diese Niederlage ja auch aus den Klamotten kriegen müssen.
Muss auch dazu sagen, Schweinfurt hat auch die schlechteste Defensive der Liga. Es wird sehr interessant sein, weil wir ja eben auch viel über das Thema spielerische Weiterentwicklung, gesprochen haben. Sie werden ja wahrscheinlich tendenziell, der MSV wird ja das Spiel eher gestalten müssen. So auch mit viel Ballbesitz, und es liegt ihnen ja eher weniger. Insofern bin ich sehr gespannt, wie die das gegen Schweinfurt hinbekommen. Du bist aber klarer Favorit. Du hast ein Heimspiel, du hast was wieder gut zu machen. Und du hast eine Woche später das nächste Heimspiel gegen Havelse, gegen den 19. Die haben in der Hinserie auch die Erfahrung gemacht, dass man da auch stolpern kann. Schweinfurt war eher weniger. Da gab es ja einen souveränen 3-0-Sieg. Weißt du die Torschützen noch?
Weiß das Bulic auf jeden Fall.
Ja. Gemacht hat. Tobi Fleckstein und Can Şaşkın.
War das Rekordspiel?
Ja, genau. Das war auch unter der Woche. Das war englische Woche. Kann ich mich noch erinnern. Ich weiß nicht, ob das Dienstag oder Mittwoch war, aber das war so in der englischen Woche drin.
Sechster Sieg in Folge damals. Damit sind die Zebras quasi zu Legenden geworden.
Insofern, ja gut, jetzt kann man keine Rekorde unbedingt aufstellen bei diesem Spiel, aber ich würde mal sagen, dieses Spiel, ohne jetzt Schweinfurt zu nahe treten zu wollen, macht auf der anderen Seite ja auch Druck, weil es schon ein Must-Win-Game ist, genauso wie das nächste Heimspiel gegen Havelse.
Zwei Heimspiele jetzt in Folge, ja, muss man sagen.
Also zwei Sechs-Punkte-Spiele, ja, wenn man so will, wenn man über das Wort mit A philosophiert. Nicht nur unbedingt deswegen, einfach um oben dran zu bleiben, was auch immer daraus resultiert. Aber wenn du dir dann die nächsten Gegner anschaust, dann kommt dann auch wieder ein anderer Schlag, ne? Also du hast das nächste Auswärtsspiel, glaube ich, in Ingolstadt. Dann geht's nach Rostock, die, wenn ich das richtig gelesen habe, gestern auch bei sich offiziell beschlossen haben, wir wollen aufsteigen. Also die haben das gestern ganz klar kommuniziert an der Ostsee. Insofern wird das dann auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Mit 1860 München kommt dann, glaube ich, auch als Heimspiel. Saarbrücken ist vorher, glaube ich, auch. Insofern wichtige Wochen. Und wie gesagt, alles andere als ein Sieg jetzt gegen Schweinfurt wäre in Anführungszeichen, nochmal, wir reden hier vom allerhöchsten Niveau, aber es wäre schon ein bisschen ernüchternd.
Hast du denn trotzdem jemanden, der bei Schweinfurt trotzdem noch positiv heraussticht? Ein One-to-Watch oder Ones-to-Watch, wer wäre da für dich jemand, wo du sagen würdest, der könnte dem MSV potenziell auch nochmal gefährlich werden?
Also sie haben ja mit Franziska, so
hieß
Franziska, genau, der Top-Torschütze, den haben sie ja abgegeben.
Insofern Top-Torschütze mit 4 Tore.
Ja, gut, aber du wolltest ja auch Player-to-Watch wissen, also insofern ist einer im Winter schon mal gegangen.
Also ein Player-not-to-Watch.
Ja, natürlich Johannes Geis und Manuel Winzheimer. Das sind wahrscheinlich die zwei Namen, die so am geläufigsten sind. Ansonsten, ja, es ist so unfassbar schade, ne? Weil Schweinfurt, das war ja immer klar, dass die gegen den Abstieg spielen, und die rechnen ja auch selbst damit, dass es wieder runtergehen wird. Deswegen ist es irgendwo vielleicht auch auf der einen Seite ein bisschen so disrespectful, dass man doch weniger die im Blick hat. So, und was du halt sagst, so Player to Watch, eher so sagt, ja, ja, gut, okay, Franziska, 4 Tore, ist das jetzt der Player to Watch? Aber sehr viel bessere Statistiken gibt es dann halt auch nicht. Wie gesagt, also Winsheimer und Johannes Geis sind halt die Spieler, die man auch vom Namen her einfach am meisten kennt. Und der Rest kann einen überraschen, auf jeden Fall. Das Potenzial ist da. Aber um das Ganze mal auch mal mit einem Tipp abzuschließen, also ich glaube, da sollte am Wochenende schon souveräner 2-0 Heimsieg kommen.
Du hast Jakob Franziska vorhin noch angesprochen. Der ist übrigens im Winter zu den Pohang Steelers nach Südkorea gewechselt.
Ich musste nämlich googeln vorhin, was sind die Pohang Steelers? Weil Steelers, ne, ich kenne die Pittsburgh Steelers von der NFL, aber die Pohang Steelers.
MSV-Fans, der ein oder andere dürfte sich erinnern, weil das auch mal ein Spieler diesen Weg getan hat.
Zu den Pohang Steelers.
Ja, Stanislav Iljutschenko.
Wirklich?
Ist vom MSV Duisburg zu den Pohang Steelers damals gewechselt in der Saison 15, 16. Spielt übrigens immer noch in Südkorea, hat beim FC Seoul mal gespielt und ist inzwischen bei den Suwon Blue Wings. Der ist auch inzwischen schon 35, spielt da aber auch noch. Und ja, seine Statistik habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, zumindest in 148 Spielen in der K-League, das ist die höchste südkoreanische Liga, 148 Spiele, 58 Tore, 18 Vorlagen. Also
mal einladen. Es gab nämlich unter der letzten Folge auch einen Kommentar, vielen Dank dafür, oder einen Vorschlag, dass wir auch mal ehemalige MSV-Spieler vielleicht mal anfragen sollen, die aber aktuell noch spielen. Könnte jetzt vielleicht mit ihm ein bisschen schwierig sein in Südkorea.
Können wir eine Live-Schalte machen vielleicht mal?
Ja, möglicherweise.
Natürlich ist es ja auch so, dass wir hier im Studio natürlich gewisse Aufnahmezeiten haben, müssen das natürlich irgendwie unter einen Hut bekommen. Genau. Das ist gerade bei Spielern dann immer was ganz Besonderes. Bei Funktionären etc. ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, je nachdem. Oder natürlich bei Leuten, die ehemalig Spieler oder sonst eine Rolle in sich hatten, inne hatten. Da muss man natürlich schauen, haben die um die Zeit Zeit. Aber es ist ja auch so, dass wir auf lange Sicht in unserer eigenen Zentrale im Silberpalais aufnehmen wollen und dann vielleicht auch zeitlich so ein bisschen unabhängiger sind. Das Ganze ist hier ja noch in der Entwicklung dementsprechend. Aber vielen Dank natürlich, dass ihr so fleißig da unter unserem Video kommentiert habt, wer mal dabei sein sollte. Tatsächlich müssen wir auch mal mit Christian Koke reden. Du hattest es ja dann auch noch mal schon dort runter gespoilert, dass wir den auf jeden Fall auch mal haben wollen.
Ich hoffe, das durfte ich machen, aber
ach, ich
Lage da so konkret.
Der Wunsch ist ja da. Wir werden auf jeden Fall den einen oder anderen dahingehend auch noch zeitnah in die Show bekommen. Aber wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und generell sehe, wir haben jetzt schon eine ganz gute Zeit gequatscht. Ich hoffe sehr, ich muss ja auch noch tippen, richtig.
Ein schneller Tipp.
Ich sag ganz ehrlich, wir gewinnen das am Wochenende mit 3-0 und lassen wir das andere Gesicht des MSV scheinen. Ja, insofern erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass ihr immer so zahlreich kommentiert, dass ihr auch einfach nur für den Algorithmus vielleicht mal irgendwas darunter haut, was euer Handy gerade ausspuckt. Wir sehen euch alle. Vielen lieben Dank und auch vielen lieben Dank für die lieben Worte zu Fabi, der sich natürlich auch sehr darüber gefreut hat. Auch nochmal einen lieben Gruß an Fabi von der Reviersport. Das war ganz, ganz toll. Mich mindestens gleichwertig ersetzt, würde ich sagen. Der ein oder andere hätte mich, glaube ich, gar nicht mehr zurückhaben wollen. Insofern, aber trotzdem, macht so weiter. Wir freuen uns natürlich riesig, dass ihr so zahlreich kommentiert. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch zahlreich jetzt gegen Schweinfurt ins Stadion kommt und danach direkt gegen Havelse. Wir können jede Unterstützung natürlich weiterhin gebrauchen. Dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, David, dir noch eine schöne Woche. Euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, eine gute Woche. 3 Punkte, immer weiter MSV und bis dann. Ciao.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk, eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.